SWR 2 Forum Extra.
Hitler und die Außerirdischen. Wieso boomen Verschwörungstheorien? Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Der Mensch ist das quatschende Wesen. Ein Großteil aller Kommunikation dient nicht der Nachrichtenvermittlung, sondern dem sozialen Wohlgefühl. Man quatscht, um sich bemerkbar und beliebt zu machen, und oft redet man dabei den größten Quatsch. Das fängt an bei puren Belanglosigkeiten, nachbarschaftlichem Geraune und Gerüchten aller Art, und es reicht bis zu Spintisierereien von hochgradiger Irrheit. Die Mondlandung hat gar nicht stattgefunden, die Aufnahmen, die es davon gibt, wurden heimlich im Studio gedreht. Hinter dem Terroranschlag auf das New Yorker World Trade Center vor 17 Jahren steckte nicht Al-Qaida, sondern der amerikanische Geheimdienst. Und Hitler hat sich nicht im Führerbunker umgebracht, sondern ist nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwo untergetaucht. Letztere ist eine der weltweit beliebtesten Verschwörungstheorien, und nach zahllosen Büchern, Filmen, Fernsehsendungen und Vorträgen kommt sie jetzt in diesem Sender im Südwestrundfunk zu Ehren. Ja, Sie haben richtig gehört, hier auf SWR 2 beginnt am Montag die Radioserie Akte 88. Verantwortlich dafür ist mein Kollege Walter Filz, Leiter der Hörspiel- und Feature-Redaktion und Teilnehmer an dieser Diskussion. Wir werden jetzt natürlich nichts über Ihre Produktion sagen, Walter Filz, aber sagen Sie uns doch, was Sie geritten hat, sich auf dieses eher unappetitliche Thema einzulassen.
Ja, der Anlass war eine Meldung, die letztes Jahr 2017 durchs Internet, wohin sonst, geisterte. Da hieß es, 128-jähriger Argentinier behauptet, er sei Adolf Hitler. Und ich bin da nur deswegen drüber gestolpert, weil ich dachte, naja, zuerst behauptet er ja mal, er sei 128. Und das ist ja eigentlich schon großartiger Quatsch. Aber darum hat sich überhaupt niemand gekümmert. Das hat jeder für »kann doch sein«, ist okay genommen. Also blieb die Geschichte, Hitler lebt. Und dann dachte ich, ist das überhaupt heute noch eine Geschichte? Interessiert das wen? Naja, und man kommt ja schnell von Link zu Link. Und dann stellte ich fest, Donnerwetter, die große alte Verschwörungstheorie des 20. Jahrhunderts, Hitler hat sich nicht im Führerbunker umgebracht, sondern ist irgendwohin geflohen und hat überlebt. Diese Theorie scheint heute beliebter denn je zu sein. Und dann habe ich gedacht, was passiert denn da? Wie kommt das denn? Ist Hitler so eine Art Gestalt, die fortlaufend enthistorisiert wird, also spielt es gar keine Rolle mehr, was wirklich oder nicht wirklich ist, sondern spielt es nur noch eine Rolle, ob das eine tolle Story ist. Naja, und da war ich mittendrin.
Nur in Klammern gesprochen, Akte 88, der Titel 88 ist der achte Buchstabe im Alphabet. Jeder weiß, das steht für H, also Heil Hitler. Das wollte an der Stelle noch gesagt sein. Ansonsten können wir natürlich über Ihre Produktion nichts sagen, außer, was wollen Sie jetzt noch im Vorhinein verraten? Jetzt wäre die letzte Möglichkeit.
Außer, dass es keine aufklärerische Sendung ist und schon gar keine für Verschwörungstheoretiker, die wir auf keinen Fall eines Besseren belehren können und deswegen auch nicht wollen. Wir haben den etwas opulenten Etikettenuntertitel Realsatirische Doku-Fiktion gewählt, da ist alles drin. Und gleichzeitig zeigt es, dass wir da, glaube ich, sehr grell, sehr drastisch, sehr bunt und sehr lustig sind.
Wir behalten mal im Hinterkopf die Formulierung eines Besseren belehren, ob das geht. Unserer Gesprächsrunde gehören heute zwei Wissenschaftler an, die sich mit Medien und Kommunikation beschäftigen. Norbert Bolz, Emeritus jetzt der TU Berlin, und Tanjef Schulz von der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Herr Bolz, der Entlarvungsgestus ist etwas, womit man in unserer Gesellschaft hundertprozentig Aufmerksamkeit und Anerkennung findet. Ständig sind alle darauf aus, Verborgenes ans Licht zu bringen, anderen die Maske vom Gesicht zu reißen und Geheimnisse aufzuklären. Journalisten sowieso. Aber eigentlich ist heute jedermann Privatermittler im Dienste einer höheren Wahrheit. Für unser Thema, für Verschwörungstheorien, ist das ja ein wesentlicher Nährboden. Aber was steckt dahinter, um mal die typische Frage aller Verschwörungstheoretiker zu zitieren?
Ich denke, es steckt zweierlei dahinter. Zum einen ist ja Dekouvrieren, Entlarven, Demaskieren auch der Grundgestus der Aufklärung. Und damit kann man sich natürlich immer stolz identifizieren, das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, in Richtung Verschwörungstheorie wirkt ein zweites Moment sehr viel deutlicher, nämlich, dass diese Lust am Aufklären beziehungsweise dieser Drang, Masken wegzureißen, auch aus einem tiefen Gefühl, betrogen zu werden, stammt. Also dieses Gefühl, das übrigens zurückzuverfolgen ist bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, dass man allgemein den Eindruck hat, man wird betrogen. Es gibt Strippenzieher im Hintergrund. Es gibt Leute, die die Macht haben, uns alle wie Marionetten tanzen zu lassen. Und denen müsste man auf die Spur kommen. Also dieses Motiv, das wie gesagt mittlerweile schon sehr alt ist, das treibt uns immer mehr um, je undurchsichtiger die Welt wird. Man könnte sagen, mit jedem Zuwachs an Komplexität in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit wächst auch diese Verlockung, den Drahtzieher dahinter zu finden, den Schuldigen oder denjenigen, der das Ganze in der Hand hat, weil man sich schlecht darauf einlassen kann, dass die Welt einfach nur unübersichtlich ist.
Norbert Bolz hat jetzt auf die Pose der Aufklärung angespielt. Das ist ja ein Zauberwort. Aufklärung ist immer gut. So, ihr Naiven, ihr habt ja keine Ahnung, aber ich sage euch jetzt mal, wie die Dinge wirklich liegen. Tanev Schulz, gehört das zu den Risiken und Nebenwirkungen des Ideals der Aufklärung?
Ja, das glaube ich schon, denn das ist so eine ganz eigenwillige Dialektik, die es da gibt. Der investigative Journalismus beispielsweise, der kratzt ja ganz oft eben an diesem Grundvertrauen, das wir in unsere Institutionen eigentlich haben und sagt, nee, da passieren aber auch böse Machenschaften. Und dann kann man das natürlich ein bisschen weiter verlängern und im Publikum entstehen dann möglicherweise Eindrücke, das ist alles noch viel, viel schlimmer und wir fühlen uns, wie das auch Norbert Bolz jetzt gesagt hat, im Grunde betrogen. Und dann entwickeln Verschwörungstheorien eben oft eine enorme auch politische Kraft und sind dann eben auch nicht nur Unterhaltung oder Quatsch, sondern verbinden sich auch in der derzeitigen politischen Lage mit Populismus und mit anderen auch extremen ideologischen Einstellungen und richten sich dann gegen das Establishment, gegen die, die uns da angeblich alle betrügen.
Walter Vils, ich habe gemerkt, Sie haben so ein bisschen einen spaßigen Gestus natürlich in der Betrachtung dieses Themas, aber das Grundvertrauen, das angekratzte Grundvertrauen, wie Tanev Schulz gerade sagte, spüren Sie das auch?
Ja, absolut. Also wir haben gerade die Nebenwirkungen der Aufklärung. Ich finde das eigentlich ganz interessant und auch die Frage investigativer Journalismus. Wie funktioniert der denn als Erzählung? Und als wir, ich habe die Sendung mit einem Kollegen zusammen gemacht, Michael Lissek, als wir so ein bisschen recherchiert haben, da stießen wir auf ein Großstück des öffentlich-rechtlichen Investigativjournalismus. Süddeutsche war auch beteiligt, nämlich die Panama Papers. Dazu gab es viele Dokumentationen, unter anderem eine Fernsehdokumentation. Und diese Fernsehdokumentation folgt in der Art, wie sie erzählt, wie die Erzählung aufbereitet ist, auf eine ganz verblüffende Art und Weise der in Anführungszeichen aufklärerischen Methoden des Verschwörungstheoretikers. Also auch dort ein hochabstraktes, hochkomplexes Thema, Steuerhinterziehung, Panama Papers. Kein Mensch versteht, wie das eigentlich geht. Und die Recherche und der Film begann damit, dass man aus dem Off eine Stimme hört von einem Menschen, der bei den Journalisten anruft und mit einer seltsam verfremdeten Stimme sagt, ich habe Informationen für Sie, 5 Millionen E-Mails, die auf einen großen verschwörerischen Zusammenhang hindeuten. Dann gegen Schnitt. Man sieht plötzlich vor einem Filialisten einer Einkaufskette einkaufende Menschen, also die Normalbürger, und dann sagt auch prompt eine Normalbürgerin ins Mikrofon, wir als Normalbürger blicken ja gar nicht mehr durch. Dieser Film, eine öffentlich-rechtliche plus süddeutsche Dokumentation, ganz seriös, bedient sich exakt dieser erzählerischen Mittel einer Verschwörungsaufdeckung.
Wenn ich da einhaken darf, ich glaube tatsächlich, dass Verschwörungstheorien ihre Kraft daraus gewinnen, dass sie eine tolle Geschichte auch erzählen, ein Narrativ konstruieren. Und der Journalismus tut das natürlich auch gerne. Da gibt es also eine gewisse Parallelität und Verschwörungstheoretiker können deswegen sehr gut daran ansetzen. Und es gibt manchmal so Ähnlichkeiten, die Sie jetzt, Herr Vils, gerade aufgezeigt haben. Und es ist natürlich auch deshalb gar nicht so leicht, das auseinanderzusortieren, im aufklärerischen Sinne, weil wir ja nun mal auch reale Verschwörungen kennen und weil die Welt tatsächlich, Norbert Bolz hat es ja auch gesagt, die ist sehr kompliziert für uns alle. Und diese Finanztransaktionen, über die es ja ging bei den Panama Papers, sind unglaublich kompliziert und vieles ist eben auch tatsächlich verdeckt lange Zeit gewesen oder ist es noch. Und wir kennen eine unendliche Kette von Verfehlungen von Behörden oder von Mächtigen. Denken Sie jetzt an die NSA-Affäre, an den NSU-Komplex, mit dem ich jetzt viel zu tun hatte, wo dann teilweise auch ganz seriöse Medien auch in einen Erzählduktus, ich vielleicht manchmal auch, verfalle, der Anknüpfungspunkte an Verschwörungsideologien hat. Und das ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Und viele, viele Bürger, die ja auch nicht die Zeit haben, jetzt in alles im Detail einzudringen, lassen sich davon natürlich packen und verlängern manchmal auch das, was sie da hören, noch ein Stück weiter. Und dann ist man dann schon ganz, ganz tief drin in dieser Verschwörungsidee.
Auch Paranoiker werden gelegentlich verfolgt.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass nämlich real auch Verschwörungen existieren. Also man darf nicht von der Tatsache, dass es zu einem Thema eine Verschwörungstheorie gibt, schon schlussfolgern, es handelt sich also um Wahnsinnige. Denn es gibt ja Verschwörungen und auch die werden hin und wieder aufgedeckt bzw. durchschaut, sodass also der schmale Grat, von dem gerade zu Recht geredet wurde, wenn wir ihn noch weiter verfolgen, im Letzten dahin führt, dass wir oft gar nicht genau sagen können, wo beginnt die Erkenntnis oder wo haben wir es noch mit Paranoia zu tun. Die Erkenntnisanstrengung, die wir ja brauchen, die konstitutiv ist für unsere moderne Kultur, die lässt sich oft gar nicht mehr trennen von Warnsystemen und etwas systematisch betrachten. Und das gehört ja mit zum modernen Wissenschaftsgestus, systematisch an eine Sache reingehen und nicht impressionistisch. Da läuft man immer Gefahr, dass das Ganze umschlägt in ein Warnsystem. Und das finde ich so aufregend an dem Thema Verschwörungstheorien, dass Wahn und Erkenntnis wirklich nur durch einen schmalen Grat getrennt werden und man bei einigen berühmten Paranoikern ja auch immer bewundert hat, wie unglaublich intelligent und konsequent durchdacht das Ganze ist. Das heißt also, ich würde unterscheiden zwischen wirklich ernst zu nehmenden Verschwörungstheorien und auf der anderen Seite der von Ihnen zu Recht betonten Lust am Gequatsche und am Geschwätz. Ich denke, alles, was mit Hitler zusammenhängt, er ist wieder da. Das ist mehr diese Lust am Geschwätz und die Lust an der reinen, verrückten Fantasie. Während solche Theorien wie nicht Al-Qaida, sondern die CIA hat die Twin Towers zum Einsturz gebracht, das sind sehr viel tiefer gehende Verschwörungstheorien mit einem großen politischen Impact. Und die kann man auch schlechter wegwischen als die anderen. Also ich glaube, da gibt es wichtige Qualitätsunterschiede.
Naja, die Hitler-Theorie hat in diesem Sinne keine Wirkung. Insofern ähnelt sie sehr der Idee, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat. Also unsere Welt ändert sich nicht dadurch, ob sie stattgefunden hat oder nicht. Und auch Hitler, der vielleicht 1945 überlebt haben mag, heute wird er nicht mehr leben und einen Einfluss hat das auch nicht. Aber es bleibt natürlich doch die Sache, dass ich dann als Verschwörungstheoretiker natürlich sagen kann, und da sind wir wieder bei der Aufklärung, ich weiß das besser als ihr Verblendeten. Und in beiden Fällen ist ja die Verschwörung dahinter die Verschwörung der Desinformation. Also das ist der Gedanke, dass man sagt, es gibt gute Gründe, liebes Volk, lieber Normalbürger, warum man euch das verschwiegen hat. Also insofern, ja, das ist natürlich eine andere Dimension als Verschwörungstheorien zu 9/11. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, der Grundgestus, die Grundhaltung, ich weiß etwas genauer, was mir andere Menschen verschweigen und deswegen bin ich, salopp gesagt, der Durchblicker, das ist, glaube ich, mal dasselbe.
Also ich glaube tatsächlich, man kann und sollte unterscheiden zwischen eher so spielerischen Ansätzen. Also John Lennon lebt ja auch noch und Paul McCartney ist schon lange tot und dann gibt es Leute, die da ganz intensiv auf den Plattencovern und so weiter Indizien dafür sammeln. Das hat so was Spielerisches, das kann natürlich auch mal in einen richtigen Wahn münden bei einzelnen Personen. Aber auf der anderen Seite, das reißen wir jetzt ja gerade so ein bisschen auf, ist es doch ein durchgehender Zug unserer Kultur und diverser Akteure. Und wir haben auch Zahlen, also an der Uni Mainz haben wir mal erhoben, dass etwa 17% der Bevölkerung mit einer statistischen Unschärfe natürlich sagen, es sei wahrscheinlich wahr oder ganz sicher wahr, dass die Mondlandung so nicht stattgefunden hat. 17% in Deutschland in einer Repräsentativumfrage. Und genau der gleiche Wert wurde von uns erhoben Ende 2016 für diese Theorie, dass 9/11 so nicht stattgefunden hat, die Al-Qaida, sondern ein Inside-Job war, also die USA das selber inszeniert hätten. Also das ist dann schon ein größerer Bevölkerungsanteil, den man auch nicht so einfach pathologisieren kann nach dem Motto, die sind alle verrückt. Und wir haben jetzt schon über Journalisten gesprochen, dass es da auch so fließende Grenzen manchmal gibt. Man muss vielleicht auch noch zwei andere Akteursgruppen in den Blick nehmen. Zum einen die Wissenschaft. Also da muss man ja sehen, dass auch da eben genau dieser Gestus herrscht. Wir entdecken etwas. Das kann dazu führen, dass man ja auch manchmal wirklich etwas am Wickel hat, eine neue Entdeckung, ein Paradigma sich ablöst. Da wird man natürlich auch erstmal angefeindet. Also denken Sie an Kopernikus und geo- und heliozentrisches Weltbild. Da ist man natürlich erstmal ein Verschwörungstheoretiker. Am Ende kommt raus, stimmt vielleicht sogar. Aber es gibt es natürlich umgekehrt auch, dass man sich verbeißt in irgendeine fanatische Theorie, die einfach wirklich so nicht beweisbar ist und einfach auch falsch ist. Und das ist die eine Akteursgruppe, die ich noch im Blick hätte. Und die andere ist sehr wichtig, glaube ich, der Sicherheitsapparat. Da blüht ja auch selbst die Paranoia. Ich habe mich jetzt lange fast gequält, würde ich sagen, mit diesem ganzen NSU-Komplex und da jetzt ein Buch abgeschlossen und da drin versucht zu zeigen, dass gerade Verschwörungstheorien eben nicht nur von irgendwelchen Spinnern da draußen in die Welt gesetzt werden, sondern dass sie auch dadurch entstehen, dass innerhalb der Apparate, dass innerhalb der Behörden, die sich gegenseitig nicht trauen, dass sie auch nicht genau wissen, was die anderen machen, weil es da sehr viel Arbeitsteilung gibt und eben auch die Geheimnisse verschlossen sind, schon ein Büro weiter weiß man nicht, was das andere Büro macht, so nach dem Motto. Und das führt dazu, dass auch Verschwörungstheorien mitten in den Behörden entstehen und da Geheimdienste ja traditionell ohnehin mit Information und Desinformation und Manipulation arbeiten, ist da auch ein ganz, ganz großer Hort von Verschwörungstheorien in den Behörden selbst.
Ich denke, unabhängig von der, wie soll ich sagen, Glaubhaftigkeit oder Seriosität sind vielleicht die falschen Wörter in dem Zusammenhang, aber unabhängig von der Qualität der einzelnen Verschwörungstheorie gibt es ja strukturelle Gleichheiten oder Ähnlichkeiten. Und vielleicht versuchen wir mal, die ein bisschen herauszuarbeiten. Eine, glaube ich, ganz wesentliche ist ja auch die Faktenhuberei. Also es gibt ja so eine parawissenschaftliche Akribie, mit der sich die Leute auf Unsicherheiten stürzen und, wie wir alle wissen, wer sucht, der findet. Ungereimtheiten gibt's überall. Und so beginnt es, ja, eine Verschwörungstheorie.
Ja, ich glaube ja, es gibt zwei Typen von Verschwörungstheoretikern. Der eine Typ ist der, den Sie gerade genannt haben. Das sind die Erbsenzähler und die Faktenhuber und die Technikfreaks und die Tüftler. Die haben jetzt bezogen auf Hitlers vermeintliche Flucht. Die gucken dann auf die Berlin-Karte von 1945. Wo kann man mit einem Flugzeug noch starten? Was muss dieses Flugzeug für einen Motor haben? Wie viel Benzin muss das haben, um in welcher Zeit wohin zu kommen? Das sind die einen regelrecht mit diesen Fakten, die ja nachprüfbar sind. Es gibt ja die Flugzeuge, es gibt die U-Boote, es gibt all diese Geräte, Maschinen und Fortbewegungsmittel, die einen mit diesen Fakten überschütten und dann ist man eigentlich relativ hilflos. Das ist das eine. Es gibt aber auf der anderen Seite auch die, die eher so episch, fantasievoll, erzählerisch an die Sache rangehen und die dann einfach nur sagen, Hitler ist geflohen, weil er Hitler ist und es konnte, die das eigentlich überhaupt nicht interessiert. Also auf diese beiden stößt man eigentlich immer wieder. Wir hatten, das möchte ich gerne noch...
Schließt sich ja nicht aus, die beiden
Die ergänzen sich wunderbar. Wir sind in Sachen Hitler auf eine amerikanische Fernsehserie gestoßen. Die hat der History Channel in Auftrag gegeben, das heißt Hunting Hitler. Da geht es um Hitlers vermeintliche Flucht und zwar in sage und schreibe...
Ja, die lief sogar in Deutschland.
Ja, die lief bei NTV, die lief in der ganzen Welt. 3 Staffeln, a 8 Folgen, a 45 Minuten, sehr, sehr viel. Und was die Amerikaner da zeigen, ist, wie die Faktenhuber und die Erzähler miteinander zusammenarbeiten. Die Faktenhuber kriegen in dieser Serie, da wird weltweit recherchiert mit einem vermeintlichen Expertenteam, die Faktenhuber, die kriegen in dieser Serie schweres Gerät. Die fangen an zu tauchen, könnte hier ein U-Boot sein, könnte hier ein Flugzeug in einen See gefallen sein. Die sind mit Bodenradar unterwegs und mit Baggern, die heben Erde aus, um einen Tunnel zu finden. Das sind die einen. Und angeleitet werden sie gewissermaßen aus einer Schaltzentrale von 2 Männern, die sehen sehr relaxed in ihren Sesseln aus und sagen einfach nur, Ich glaube, er könnte dort sein, schickt dort ein Team hin. Und da vereint sich das beides wunderbar zu einer im Grunde sehr typischen amerikanischen Fernsehserie, so eine Art Doku-Homeland. Also viele Experten, natürlich CIA-Leute, natürlich ehemalige Marines, also auch Actionhelden, sind unterwegs. Und das Ganze, das muss ich zum Schluss noch sagen, ist in der ganzen Welt so gut gelaufen, dass beispielsweise in Berlin, dort gibt es eine Ausstellung im Berlin Story Bunker, die befasst sich mit der Nachkriegszeit ab 1945 und die Ausstellung beginnt mit einem Hinweis auf diese Fernsehserie, weil, sagen die Ausstellungsmacher, die Leute kommen in die Ausstellung und sagen, wohin ist denn Hitler jetzt geflohen? Das heißt, diese Erzählung aus einer amerikanischen und massenweise exportierten Fernsehserie, die eben auch bei uns NTV Nachrichten-TV, also dokumentarisch lief, diese Geschichte hat im Grunde die Historie für viele Menschen vollkommen überwölbt.
Aber das, was Sie sagen, das ist gut gelaufen, das deutet ja auch darauf hin, dass man mit Verschwörungstheorien ein gutes Geschäft machen kann. Und das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt eine richtige Infrastruktur. Mittlerweile auch in Deutschland Verlage, die das gerne auch nutzen. Es gibt ein Publikum dafür, es gibt Internetseiten dafür, auch mit Fake News kann man Geld verdienen. Und da kann es auch sein, dass die, die das in die Welt setzen, nicht immer selber daran glauben, was sie da alles in die Welt setzen. Aber es gibt dafür ein Publikum, es gibt Geschäftsinteressen und es gibt teilweise politische Interessen.
Dass es einen Markt gibt, ist ja klar. Aber ich frage mich doch nochmal nach den Gemeinsamkeiten, nach den strukturellen Gemeinsamkeiten. Und ich bin nicht so ganz sicher, ob Hitler wirklich hilfreich ist bei dieser Frage. Einfach deshalb, weil Hitler das Weltfaszinosum schlechthin ist in den letzten Jahrzehnten. Und alles, was mit Hitler zu tun hat, automatisch Aufmerksamkeit erregt. Was weiß ich, Hitlers
Hunde.
Ja, Hunde oder alles. Also es gibt nichts. Und es gibt ja die entsprechenden Serien auch und die Sendungen schon auch seit Jahrzehnten. Also insofern lenkt vielleicht der Mythos Hitler ein bisschen zu sehr ab von dem, was Verschwörungstheorien prinzipiell leisten. Ich will kurz ein Beispiel nennen, wo man nicht so leichtfertig wird mit der Entlarvung. Es gibt einen Hobbyhistoriker, der vor einigen Jahren in einem Buch bewiesen hat, dass das Mittelalter viel kürzer war, als wir es kennen. Also irgendwie 200 oder 250 Jahre sind hinzuerfunden worden durch die absichtliche Falschberechnung bei der Kalenderreform und. Ich fand das damals so lächerlich, als ich von einem Nachbarn...
Herbert Illig heißt
sehr gut, ja. Genau, ganz genau. Ich fand das damals, als ich das hörte von einem Nachbarn, so lächerlich, dass ich mir von ihm das Buch habe ausleihen lassen. Und das wirklich Peinliche und Ärgerliche für mich war, ich habe es gelesen und habe den Fehler nicht gefunden. Also ich konnte nicht sagen, warum es falsch ist.
Das Buch
ist.
Heißt, wer hat an der Uhr gedreht?
Ne? Ja, sowas in dieser Art. Auf jeden Fall, ich kam nicht dahinter. Ich konnte am Ende nicht sagen, ach so ein Blödsinn, das sieht man doch, wie schwachsinnig das ist. Und das scheint mir interessant zu sein. Die Verschwörungstheorien, die wirklich bedeutsam sind, die haben eine große logische Konsistenz. Und sie arbeiten nicht nur mit sehr vielen Fakten, sondern sie sind auch in sich schlüssig und logisch und präzise. Und das ist etwas, was sie wirklich gefährlich macht. Denn das erklärt dann auch, warum es einen fanatischen Anhang gibt. Denn Leute, die das nur aus Spaß machen, um ein Thema des Geschwätzes zu haben, das sind meines Erachtens nicht Fanatiker, sondern das sind Leute, die Lust an der Kommunikation haben, wie Sea Müller-Ulrich das zu Recht eingeführt haben. Aber diese anderen, die Fanatiker, das sind die, die an der Logik hängen, an der inneren Stimmigkeit dieser Verschwörungstheorien. Und da würde ich überhaupt erst von Verschwörungstheorien sprechen. Es gibt viele, wie soll man sagen, Fantasien über mögliche Verschwörungen, die in sich völlig inkonsistent sind und einfach nur lächerlich sind. Aber es gibt eben auch ernstzunehmende Verschwörungstheorien. Und auch wenn Sie zurückdenken an die Dokumentationen über diese Verschwörungstheorien, die es ja mittlerweile auch zahlreich gibt, gerade zu 9/11, ist es oft erschreckend zu sehen, wie logisch und konsequent diese Verschwörungstheorien aufgebaut sind, sodass man nicht aus der Hüfte geschossen sofort das Gegenargument bringen kann. Da wird es wirklich aufregend und da wird es wirklich interessant. Und denken Sie nur an alte Verschwörungstheorien zurück, wie das jüdische Finanzkapital manipuliert manipuliert die ganze Welt und ähnliches mehr. Auch diese Verschwörungstheorien haben ja ihre Gewalt bis zum heutigen Tag dadurch, dass sie in sich relativ schlüssig argumentiert sind. Ja, das ist dann was anderes als nur irgendein Blödsinn dahingesagt, wie Hitler lebt mit 130 Jahren oder so.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass gerade das Faszinosum, was von Verschwörungstheorien ausgeht, das ist das, dass sie Dinge erklären können, wo nämlich seriöse Ansätze, seriöse Wissenschaft oft versagt und einfach mal sagen muss, bestimmte Dinge sind einfach unklar, unscharf, wir wissen es nicht genau, wir haben Zweifel an diesem oder an jenem, aber können uns nicht versteigen zu einer klaren Aussage, warum das jetzt nun genau so passiert ist und nicht anders.
Und sie erklären sie ja im Stil einer Geschichte.
Genau.
Und offenbar sind wir ja geeicht darauf, Geschichten gerne zu hören. Das heißt, Verschwörungstheorien haben klare Protagonisten wie in einer Geschichte. Es gibt klare kausale Zusammenhänge. Es hat immer eine Clip-Clap-Logik, das heißt, komplexe Strukturen finden da gar nicht statt. Und insofern sind sie natürlich auch ungeheuer attraktiv.
Kein Raum für Zufall.
Genau.
Und für die Komplexität der Welt, wo sehr vieles heute ja in Strukturen und so Systemfaktoren, das wird dann alles sehr schnell schwammig, wenn man das wissenschaftlich versucht zu ergründen. Und Verschwörungstheorien landen dann immer bei, so wie Sie sagen, klaren Kausalketten und Intentionen, Absichten, Motiven, die man konkreten Akteuren zuordnen kann. Und das ist etwas, wie der Mensch ja gerne denkt, wie im Übrigen auch Journalisten sehr gerne denken. Deswegen unterstellt man immer allen Politikern diese und jene Absicht, obwohl man das gar nicht so richtig sagen kann. Und das ist so eine Art, glaube ich, menschliche Grundkonstante, dass man dazu neigt. Und das widerspricht nur aus meiner Sicht eben sehr oft der Wirklichkeit in unserer sehr komplexen Gesellschaft.
Und gibt es nicht auch sowas wie, also Sie hatten eben die 17% erwähnt, die nicht an die Mondlandung glauben. Diese Leute sind ja keine Verschwörungstheoretiker, die haben sich wahrscheinlich größtenteils überhaupt nicht mit den Pseudo-Indizien für diese Theorie beschäftigt,
genau.
Sondern das sind einfach, glaube ich, Leute, die denken, wir werden doch überall verarscht.
Ja,
und die Amerikaner sind doch da ganz groß drin.
Und die sagen, wir wissen es nicht genau, aber das haben sie auch schon mal irgendwo gelesen, könnte ja sein. Und am Ende kommt es dann doch wieder raus. Und ja, wir haben ja viele Beispiele aus dem Alltag, wo wir auch den Eindruck haben, naja gut, also heute ist Rotwein total gesund, morgen gibt es eine andere Studie, die sagt was anderes und so. Die Wissenschaft ist ja auch kompliziert und auch in dem, was sie an Wahrheiten aufdeckt, ja auch immer sehr, ja, modeabhängig manchmal, jedenfalls im Eindruck vieler Menschen. Und das macht es so sehr schwer, da auch etwas entgegenzuhalten. Es ist deswegen so unglaublich kompliziert, mit Verschwörungstheoretikern sich auf irgendeinen Diskurs einzulassen und womöglich auch noch mit Fakten zu operieren dann.
Wir sind ja im Grunde darauf angewiesen, zu vertrauen, weil wir die Fragen alle nicht klären können. Feinstaub, Glyphosat, Fipronil-Eier, Gentechnik, Handystrahlung, was du willst. Im Grunde haben wir doch keine Ahnung und können nur entscheiden, wem glaube ich.
Das ist genau der entscheidende Punkt, dass die Wissenschaft, die ja eigentlich die Instanz sein müsste, die Klarheit schafft, aufgrund der wissenschaftlichen Redlichkeit in der Moderne im Grunde immer nur sagen kann, wir haben Hypothesen, wir bieten Erklärungsmodelle an, aber man kann es auch ganz anders machen. Einer der bedeutendsten Soziologen der letzten Jahrzehnte, Niklas Luhmann, hat eine wirklich große systematische Anstrengung zur Darstellung der modernen Gesellschaft gemacht, aber schreibt dann immer wieder gewissermaßen als Nebensatz, man kann es aber auch ganz anders machen. Also meine Anstrengung über 25 Jahre ist sicher großartig. Ich bin besser als die anderen, aber man kann es genauso gut auch völlig anders machen. Das heißt, es kommt von der Wissenschaft niemals Gewissheit, wenn man so will, prinzipiell nicht. Selbst wenn man nur an Poppers Falsifikationsprinzip zurückdenkt, das heißt ja, der Stolz der Wissenschaft besteht darin, prinzipiell widerlegbar zu sein in allem, was sie entwickelt. Also wenn man davon ausgeht, dann landet man bei solchen guten Ratschlägen, die eben auch typische Wissenschaftler-Ratschläge sind, wie Embrace Complexity, umarme die Komplexität. Das klingt toll. Einige Wissenschaftler können das vielleicht, aber ein normaler Mensch kann das eben nicht.
Ja.
Und deshalb ist man dankbar für jede Reduktion dieser Komplexität. Und die Verschwörungstheorien, gerade wenn sie logisch aufgebaut sind, schlüssig aufgebaut sind, die bieten genau das, die Reduktion einer übergroßen Komplexität und damit dann aber auch wieder das Gefühl, durchzublicken, die Welt zu verstehen. Natürlich meistens vor dem großen Grundschema, dass die Bösen die die Welt beherrschen und die Bösen im Hintergrund die Strecke ziehen. Und wie ja schon zu Recht erwähnt wurde, kann man dann auch Namen nennen und kann man Institutionen nennen, die diese Strippen ziehen, die im Hintergrund arbeiten. Und das entlässt dann auch das vollkommene Ressentiment all derer, die sich abgehängt fühlen und die von der Welt sich überfordert fühlen. Denn man darf nicht vergessen, da, wo Fanatismus entsteht, ist eine ungeheure Energie am Werk. Und diese Energie ist mit Sicherheit die Energie des Ressentiments.
Also es gibt da aus der Forschung über Menschen, die Verschwörungstheorien zuneigen, einen klaren Befund, dass nämlich diejenigen, die generell geringeres Vertrauen auch in ihre Mitmenschen haben und auch in andere Institutionen der Gesellschaft haben, dass die eher geneigt dazu sind, verschiedenen Verschwörungstheorien, die man denen dann vorlegt, also die wir jetzt mal vermutlich in unserem Kreise alle erstmal als Verschwörungstheorien klassifizieren würden, dass sie denen eben auch zustimmen. Das heißt, da gibt es schon diese von uns jetzt herausgearbeiteten Zusammenhang.
Also ich hänge immer bei den 17% mit der Mondlandung. All diese Menschen, also egal, ob die jetzt an eine, ich sage, gefährliche Verschwörungstheorie glauben oder eher an eine groteske oder ob sie glauben, dass die Erde eine Scheibe ist oder in der Erde noch eine zweite als Hohlwelt versteckt sind. All diese Leute scheinen mir aber doch gleichermaßen verloren zu sein für ein Zusammenleben, eine Gesellschaft mit demokratischen Prozessen. Die schalten sich doch aus und sagen, wieso soll ich an dieser Gesellschaft teilhaben, wenn diese Gesellschaft doch nicht wahr ist?
Solange sie Steuern zahlen und Bierkannen recyceln, können sie auch mitmachen.
Ja, aber da hören ja manche mit auf, also mit dem Steuern.
Ja, die Reichsbürger sind ja in der Tat.
Die sind ja so,
das genau. So, also
da muss man dann eingreifen.
Klar, bei dem mit der Mondlandung, das hatten Sie ja vorhin noch gesagt, das ist noch relativ harmlos, da folgt bei den meisten nichts draus, aber dann gibt's die anderen und das kann sich ja dann auch radikalisieren, wie bei vielen Reichsbürgern der Fall. Und in Verbindung eben mit bestimmten auch extremistischen Haltungen kann sich das eben auch so aufschaukeln bei Extremisten. Und das ist dann, glaube ich, schon ein echtes Problem. Und wir haben ja auch Fälle schon in der Vergangenheit gehabt. Also ich meine, gut, der gesamte Nationalsozialismus und Neonazis sind ja auch Verschwörungstheoretiker. Die glauben an irgendeine teilweise jüdische Weltverschwörung und so weiter. Und das zieht sich ja durch ganz viele Verschwörungstheorien, auch dieser antisemitische Duktus. Aber es gibt eben auch ganz konkrete Verhaltenskonsequenzen zum Teil. Also denken Sie ja an den Fall 2016 im Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Da gab es doch Pizzagate. Sie erinnern sich vielleicht daran. Das heißt, da war diese sehr infame Theorie, dass Hillary Clinton und ihre Leute in einem speziellen Restaurant in Washington so eine Art Kindermissbrauchsring betreiben würden. Und dann marschierte tatsächlich irgendein Fanatiker mit Waffe in diese besagte Pizzeria und schoss um sich. Also das heißt, ganz unterschätzen sollte man auch diese Konsequenzen nicht.
Im Grunde ist ja bei diesen ganzen Aberglaubens- und vielleicht auch Glaubensfragen, Religiosität lässt sich nicht beweisen, deswegen heißt es ja Glaube, das ist alles unwissenschaftlich. Die Wissenschaft immer sozusagen der Gegenpol, der gedachte Gegenpol. Und jetzt haben wir gelernt, die Wissenschaft hilft da eigentlich nicht weiter. Was hat sich denn da getan heute in unserer Gegenwart? Gibt es doch eine Verschiebung, die bewirkt, dass so eine Art Agonie des Realen um sich greift. Das ist doch ein neues Phänomen.
Nun, die Wissenschaften sind ja ihren konsequenten Weg gegangen und dieser sehr konsequente Weg führt zum einen dazu, dass sie lebenspraktisch eigentlich bedeutungslos sind, also für die Sinnorientierung der Menschen vollkommen bedeutungslos sind. Und auf der anderen Seite führt das dazu, dass man natürlich von der Figur des Wissenschaftlers nach wie vor so etwas wie Sinndeutung erwartet, die er im Grunde gar nicht bieten kann. Aber einige bieten es dann eben dann doch im Sinne von Gefälligkeitswissenschaft. Also man muss auch in aller Ehrlichkeit sagen, die Wissenschaftler folgen ja nicht alle ihrem Wissenschaftsethos. Denken Sie nur an die Klimadebatte. Da ist es gar nicht so leicht, das auseinanderzuhalten. Wer ist Verschwörungstheoretiker? Wer ist Gefälligkeitswissenschaftler? Wer gibt Nachrichten, an denen man sich wirklich wissenschaftlich orientieren kann? Wer will die Menschen im Sinne einer großen Volkshochschule umerziehen? Also da kommt die Wissenschaft in ein schiefes Licht, nicht aufgrund ihrer eigenen Logik, sondern weil Wissenschaftler als Personen ihrem eigenen Wissenschaftsethos nicht gerecht werden. Also das sind Quellen für Desorientierung, die natürlich dann, wenn sie auffliegen, in ihrer Unwissenschaftlichkeit zu einem riesengroßen Misstrauen gegenüber dem Gesamtsystem führen. Also wir haben es ja mit sehr konkreten Formen von Vertrauensverlust und Misstrauen zu tun. Man misstraut den Politikern, man misstraut den Journalisten und mehr misstraut man auch den Wissenschaftlern. Das heißt also, gerade die, die, wenn man so will, an den Pforten der Aufklärung und der Öffentlichkeit stehen und da bisher als Agenten tätig waren, gerade denen wird ein pauschales Misstrauen entgegengebracht. Und man sagt dann, Laienwissen hat mittlerweile mindestens die gleiche Reputation wie Expertenwissen. Denken Sie an das Internet, an die entsprechenden Communities. Wir vertrauen den Experten nicht mehr, weder den Wissenschaftlern, den Politikern noch den Journalisten. Wir machen das selber. Wir produzieren uns unser eigenes Wissen. Also das sind Strukturmerkmale der modernen Gesellschaft, auf denen sich dann diese neue Wirklichkeit der Verschwörungstheorien sehr gut abheben kann.
Naja, und Sie haben natürlich dadurch, dass die Pförtner fehlen, dass im Internet, in sozialen Medien im Grunde jeder sein eigener Verleger ist und mit seiner eigenen Wahrheit auftreten kann, haben Sie natürlich einen Markt der alternativen Wahrheiten, den es früher, als es noch viele Pförtner in Gestalt von Verlegern, Zeitungsredaktionen und so weiter gab, gar nicht hatten.
Eben jeder Wahnsinn findet seine Website. Und auf jeder Website kann man sich weltweit organisieren. Also früher waren die Wahnsinnigen Einzelne oder die Irren waren Einzelne in irgendeiner sozialen Gemeinschaft. Aber es genügt nun, dass zu irgendeinem Wahnsinnsthema Tausende von Irren über die Welt verstreut sind. Sie finden sich heute zusammen auf einer Website und sind dann eine ernstzunehmende und auch politisch wirkungsmächtige Gruppe. Das ist das Neue.
Ja, aber also, zugleich eröffnet das Internet doch sagenhafte Möglichkeiten der Wahrheitsermittlung, also die Recherchemöglichkeiten, zum Beispiel hinsichtlich vergangener Sachen, also Archivdinge und so weiter, die man auf diese Weise herausfindet, die könnten ja genauso hilfreich sein, um das, was Sie eben beschrieben haben, zu konterkarieren.
Eben, Erkenntnis und Paranoia sind Vorder- und Rückseite derselben Medaille. Das ist das Problem.
Aber in der Tat führt das schon auch dazu, dass manche Gerüchte, Fake News und so weiter doch auch von einem mehr oder weniger vernünftigen Publikum auch dann sehr schnell als solches erkannt werden kann. Und das ist schon auch eine Hilfe. Und ich bin auch nicht so sicher, da gibt es auch von Forscherkollegen unterschiedliche Ansichten darüber, ob wir sagen können, dass wir wirklich eine große Zunahme von Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretikern im Zeitverlauf feststellen können in den vergangenen Jahren. Sicherlich, das Internet führt zu einer neuen Dynamik, was das Tempo unter anderem angeht und was auch die Sichtbarkeit angeht. Aber wenn man mal in die Geschichte schaut, also das Zeitalter der Aufklärung war bereits auch eines der Verschwörungstheorien. Und wenn wir in die Vergangenheit der jüngsten Jahrzehnte vor dem Internet schauen, auch da ist doch das Gerücht und sind absurde Theorien sehr, sehr schnell um die Welt gegangen und haben sich auch dann, vielleicht auch weil es eben kein Internet gab, auch ziemlich lange halten können. Zum Beispiel bin ich gestoßen, also es gibt da ganz viele Beispiele für, aber eins mal zu nennen, in den 80er Jahren, vielleicht erinnern sich manche noch daran, da hatte der große Konzern Procter & Gamble ein Riesenproblem, weil die ein Logo hatten, was dann von fundamentalistischen christlichen Kreisen als satanistisch galt, weil da irgendwie die Zahl 666 drin angeblich rauszulesen war und alle möglichen komischen Assoziationen hervorgerufen worden sind. Am Ende mussten die sogar ihr Logo ändern und das war einfach über Jahre nicht wegzukriegen. Und in Frankreich gab es ewig, wo ich vorhin über Pizzagate sprach, sowas Ähnliches. Da gab es so die Fantasie, dass da in irgendwelchen Modeboutiquen irgendwie auch ein Kinderhandel betrieben werde. Und das poppte dann immer wieder auf in verschiedenen Städten in Frankreich und war einfach nicht wegzukriegen. Und das war alles vor dem Internet und hat sich so verbreitet unterhalb der Schwelle der in Anführungszeichen seriösen Medienlandschaft.
Aber wir werden natürlich nie herausfinden, wie es früher war. Also das gilt ja für alles. Also die Theorie, sind die Irren jetzt mehr oder sind sie nur auffällig geworden, weil man sie jetzt durch Klickzahlen messen kann? Früher saßen sie am Stammtisch und haben ihren Quatsch erzählt, aber wir wissen gar nicht, wie viele es waren und wie groß der Quatsch war.
Ich habe eine Studie gelesen von amerikanischen Kollegen, die, ich meine, da kann man methodisch alles Mögliche dran kritisieren, aber trotzdem fand ich es ganz spannend. Also die haben die Leserbriefe der New York Times und der Chicago Tribune über einen Zeitraum von etwa 120 Jahren analysiert, zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis dann 2010. Und das sind natürlich nur die Leserbriefe, derer sie habhaft wurden. Und das sind aber doch mehrere Tausend, also zigtausende. Und haben die nach einem Kategoriensystem auf Verschwörungstheorie, Narrative untersucht und festgestellt, dass Hochzeiten der Verschwörungstheorien, zumindest in den USA, in diesen Zeitungen, waren eher so um den Zeitraum 1900 nach der Jahrhundertwende und dann wieder zu Beginn des Kalten Krieges, Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre. Und vielleicht haben wir im Moment gerade wieder so eine Phase. Sicherlich haben wir die, auch mit Donald Trump und Alex Jones und was da alles dranhängt. Aber es ist eher so in Wellen und man kann, glaube ich, nicht sagen, dass das früher eben nicht existiert. Also es gibt schon so ein paar Versuche, das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, historisch.
Ich denke auch an die Sekten. Man könnte vielleicht sagen, eigentlich hat sich jede Sekte auch um eine Verschwörungstheorie herum konstituiert. Jetzt ist das alles ins Internet abgewandert, nicht wahr, Walter Filz? Und von Sekten haben wir etwas weniger gehört im Moment.
Das stimmt, ja. Tatsächlich. Jetzt muss ich sagen.
Ja, aber Verschwörungstheorien, die schaffen natürlich tatsächlich so Gruppenidentitäten auch. Also Freund-Feind-Schemata und so weiter werden aufgerufen. Also das hängt, glaube ich, tatsächlich miteinander auch zusammen.
Bei Verschwörungstheorien gibt es natürlich ein ontologisches Problem, würde ich mal sagen. Und zwar in Bezug auf die Dementis. Dementis sind ja gewissermaßen ontologisch im Hintertreffen. Also man kann die Nicht-Existenz einer Sache oder die Nicht-Existenz einer Vermutung nicht beweisen.
Und das ist eben auch die Gefahr in der Beschäftigung mit dem Thema, wenn man jetzt konkrete Fake News und konkrete Verschwörungstheorien aufgreift, ist ja für die Medien und für andere immer die Frage, machen wir sie damit noch populärer? Und aus der Forschung wissen wir sehr gut, dass es nicht so ganz leicht ist für die Menschen am Ende sich zu erinnern, was war jetzt eigentlich was? Man hat das noch so im Kopf, also nach dem Motto, any news is good news. Also man erinnert sich noch irgendetwas und so kann es auch sein, dass bei denen, die das mit der Mondlandung sagen, die sagen, ja gut, ich habe da mal was gehört, ich bin unsicher, kann schon sein. Und man verbreitet dann automatisch auch seltsame Theorien oder wirklich einen Quatsch, indem man es auch versucht zu widerlegen und am Ende bleibt aber was anderes hängen.
Hier spielt übrigens Freud eine wirklich konstruktive Rolle bei dem Thema, weil er sehr schön gezeigt hat, dass die Negation im Unbewussten keine Rolle spielt. Das heißt also, wenn Sie Nein zu irgendetwas sagen oder etwas mit einem negativen Vorzeichen versehen, im Unbewussten wird es einfach ignoriert. Also wie soll man umgehen mit dem Wahn? In Berlin habe ich den Ausdruck gelernt, nicht mal ignorieren. Ich glaube, das ist in der Tat das Einzige, was man machen kann. Denn schon ignorieren ist zu viel Zuwendung. Und nur ist das schwer zu praktizieren.
Aber das klappt bei den Dingen, die so völlig absurd sind. Also so nach dem Motto, Angela Merkel ist ein Reptiloid und so etwas. Also da kann man das ignorieren oder sich einfach tatsächlich drüber lustig machen und sagen, naja gut, das müssen wir nicht tun. Aber bei all den Dingen, die wir ja auch schon am Wickel hatten, wo man sagt, naja, es gibt natürlich auch mal reale Verschwörungen, es gibt auch mal ganz gute Argumente von der einen und anderen Seite, können Verschwörungstheorien ja auch ein Stachel sein, um sich nochmal zu vergewissern, was stimmt denn jetzt nun wirklich, was weiß man, was kann man sagen. Und da wird es sehr, sehr viel schwerer, das einfach mal wirklich ganz zu ignorieren.
Ich finde, es gibt die Möglichkeit, doch darauf hinzuweisen, wie empfänglich wir für bestimmte Narrative sind, Narrative als Erklärungsmodelle der Wirklichkeit, und wie schnell wir solche Erklärungsmodelle annehmen. Es fängt bei den Kondensstreifen in Chemtrails an. Da habe ich schon mit ganz vernünftigen, teilweise sogar fast mit mir befreundeten Menschen gesprochen, die by the way sagten, ja, aber es sind doch mehr Kondensstreifen als früher und die sehen doch anders aus. Das sind ja keine Vollverrückten, sondern das sind Leute mit seltsamen Zweifeln, die diese Geschichte irgendwie aufgreifen, und das geht weiter und weiter. Also fast jeder glaubt, dass in Lebensmitteln irgendwelche manipulativen Dinge drin sind, die mich dazu bringen, mehr davon zu essen oder irgendetwas nicht zu schmecken, was da drin ist. Also wir haben da viele große Bereiche, glaube ich, wo es so eine Art verschwörungstheoretische Latenz gibt.
Also bei mir gehen die Geräte immer, wenn die Garantie gerade abgelaufen ist, kaputt.
Ne?
Also,
ja, ist doch auch. Ne? Das haben die doch genauso gemacht, dass das einen Tag nach einem Jahr weg ist.
Aber der Punkt stimmt sicherlich. Also, dass man das auch einfach mal versucht, bei denen, die noch erreichbar sind, auch zu diskutieren und transparent zu machen, dass wir eben wirklich auch so ticken als Menschen, dass wir diese Kausalketten konstruieren, dass wir nach Intentionen schauen und so weiter. Und da kann man schon, glaube ich, auch so ein bisschen aufklärerisch wirken und sich natürlich, das war jetzt ja auch der berechtigte Hinweis, auch öfter mal an seine eigene Nase packen.
Und sich nicht für immun halten. Das ist nämlich die Gefahr derer, die andere aufklären wollen, dass sie sich für immun halten diesem Problem gegenüber. Das könnte nämlich unsere größte Schwierigkeit sein, dass wir alle irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängen, die wir natürlich natürlich nicht als solche erkennen, denn dann wären es ja keine Probleme.
Eben. Und anderen einfach falsches Bewusstsein so unterstellen, Verblendung, und man selber ist der einzig Löffel mit Weisheit gefressen habende, ist natürlich ein Problem. Mhm.
Hitler und die Außerirdischen, unter diesem Titel haben wir im SWR2-Forum die Frage, wieso boomen Verschwörungstheorien, erörtert, und die weltweit einzigen Durchblicker saßen in dieser Runde, nämlich der Medientheoretiker Norbert Bolz, Walter Filz, er ist Redakteur beim SWR Baden-Baden und Mitautor der Serie Akte 88, die am Montag läuft oder losläuft, und Tanjef Schulz, Kommunikationswissenschaftler in Mainz. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.